Der Radikalerlass war nicht wirklich ein Erlass. Er war eine Entschließung, ein gemeinsamer Beschluss des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidenten. Am 28. Januar 1972 kam in Bonn der damalige Bundeskanzler Willy Brandt und die Länderregierungschefs zusammen. Am Vortag hatten bereits die Innenminister getagt und den Regierungschef den Vorschlag unterbreitet, sie sollten in einem Beschluss an den Inhalt der Beamtengesetze des Bundes und der Länder erinnern. Das taten Brandt und die anderen dann auch. Sie beschlossen einen Text, in dem es hieß, dass der geltenden Gesetzeslage zufolge, und jetzt zitiere ich ein bisschen lange, aber das muss glaube ich sein, in das Beamtenverhältnis nur berufen werden darf, wer die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Beamte sind verpflichtet, sich aktiv innerhalb und außerhalb des Dienstes für die Erhaltung dieser Grundordnung einzusetzen. Es handelt sich hierbei um zwingende Vorschriften. Jeder Einzelfall muss für sich geprüft und entschieden werden. Von folgenden Grundsätzen ist dabei auszugehen. Ein Bewerber, der verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt, wird nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt. Gehört ein Bewerber einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, so begründet diese Mitgliedschaft Zweifel daran, ob er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten wird. Diese Zweifel rechtfertigen in der Regel eine Ablehnung des Einstellungsantrages. Dies waren also die Grundsätze, die gelten sollten bei der Beschäftigung von links- und rechtsradikalen Personen im öffentlichen Dienst. Es waren Grundsätze, die im Grunde schon lange galten. Denn das öffentliche Dienstrecht, auf die sich der Beschluss bezog, gab es schon seit den 50er Jahren. Und dieses Dienstrecht enthielt und enthält bis heute sogenannte Gewährbieteformeln. Beamtin wird nur, wer die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Der Beschluss von 1972 schuf also kein neues Recht. Vielmehr sollte er die Öffentlichkeit und damit auch potenziell Betroffene daran erinnern, dass es diese politischen Treuepflichten in den Beamtenrechten des Bundes und der Länder gibt. Die Message, die von dem Erlass aber vor allem ausging, war: Angehörige extremer Parteien sollen nicht in den öffentlichen Dienst. Ganz so eindeutig, wie es die Welt hier formulierte, hatten sich die Regierungschefs allerdings nicht geäußert. In Wirklichkeit blieb offen und bis zuletzt umstritten, ob Bürgerinnen und Bürger, die einer als extremistisch oder verfassungsfeindlich geltenden Organisation oder Partei angehörten, generell im Staatsdienst nichts zu suchen hatten, oder sollte dies nur in der Regel der Fall sein? Wo konnten Ausnahmen gemacht werden? Was war überhaupt mit extremistisch oder verfassungsfeindlich gemeint? Und vor allem, wer durfte hierüber entscheiden? Das Bundesverfassungsgericht? Oder schon die Ämter für Verfassungsschutz, also der Geheimdienst? Tatsächlich wurde schnell klar, dass der Verfassungsschutz das entscheidende Wort mitzureden hatte. Parteiverbotsanträge in Karlsruhe gab es wegen des Erlasses keine. Extremistisch oder verfassungsfeindlich waren deshalb solche Parteien und Organisationen, die von den Ämtern für Verfassungsschutz entsprechend eingestuft werden. Das ist heute noch so. Dies war aber noch nicht der Paradigmenwechsel, den der Radikalenerlass in Sachen innere Sicherheit einleitete. Denn dass der Verfassungsschutz darüber befinden konnte, wer als Verfassungsfeind anzusehen sein sollte und wer nicht, war seit den 1950er Jahren übliche Praxis. Das Bundesverfassungsgericht hatte diese Praxis im sogenannten Abhörurteil von 1970, bei dem es um Telefonüberwachung ging, sogar ausdrücklich bestätigt. Die Ämter seien verfassungsrechtlich befugt und verfügten zudem über das entsprechende Know-how. Als streitbare Demokratie, so die Richter weiter, könnte die Bundesrepublik den Missbrauch der Grundrechte durch Verfassungsfeinde eben nicht hinnehmen. Nicht hinnehmen. Eine Gefahr für die Grundrechte stelle das offensive Vorgehen des Verfassungsschutzes schon deshalb nicht dar, weil die Grundrechte nur dann Bestand hätten, wenn sich der demokratische Staat erfolgreich vor Extremisten schütze. Das ist ein Gedanke, der von Carl Schmitt kommt. Das habe ich jetzt gerade im Urlaub zufällig nochmal nachgelesen. In Nutsche haben wir hier bereits angelegt, was der spätere Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich vor ein paar Jahren einmal als Supergrundrecht Sicherheit bezeichnet hat. Viele haben damals gelacht. Zu Unrecht, denn im Abhörurteil von 1970 steckte dieses Supergrundrecht Sicherheit im Prinzip schon drin. Also in einem Verfassungsgerichtsurteil. Allerdings veröffentlichten damals 1970 drei Richter zu dem Abhörurteil eine Mindermeinung. Diese Richter, nicht zufällig allesamt Gegner des Nationalsozialismus, warnten, dass sich die streitbare Demokratie gegen sich selbst wende, wenn sie den Sicherheitsbehörden zu leichtfertig zu viele Befugnisse gebe. Den Anfängen zu wehren, bedeutet eben nicht, Verfassungsfeinde stets offensiv zu bekämpfen, wie man das bisher immer gesagt hatte, sondern stets auf neue abzuwägen zwischen Staatsschutz, den man durchaus als legitim bezeichnete, und Grundrechtsschutz. Denn auch vom Staat und seinen Behörden könne eine Gefahr für die demokratische Grundordnung ausgehen. Ein unerhörter Gedanke. Stimmt aber. Den Anfängen zu wehren bedeutet, das ist ein Zitat, auch diese Gefahr stets im Auge zu behalten. Also die Gefahr, die von den Sicherheitsbehörden potenziell ausgehen kann. Das ist eine Mindermeinung zum Abhörurteil 1970, kann man im Internet googeln, toller Text. Der Radikalerlass konnte in beide Richtungen ausgelegt werden. Eher abwägend liberal oder offensiv obrigkeitsstaatlich. Die Unionsparteien waren dafür, dass schon die Mitgliedschaft in einer vom Verfassungsschutz entsprechend eingestuften Partei oder Organisation für eine Ablehnung reichte. SPD und FDP mahnten stattdessen Einzelfallprüfungen an. Jedoch erfüllte sich die von beiden Seiten gehegte Hoffnung, dass sich durch Gerichtsverfahren in der Zeit eine faire und rechtsstaatlich einwandfreie Praxis entwickeln würde, nicht. Im Gegenteil, die Rechtsunsicherheit blieb immens, und zwar für alle Beteiligten. Für die Betroffenen natürlich, die nie wirklich wussten, woran sie sind, aber auch für die einstellenden Behörden. Von dieser öffentlichen Debatte zwischen den Parteien zu unterscheiden ist das, was in den Innenministerien auf den Innenministerkonferenzen passiert und das, was ich in meiner Diss ein bisschen genauer angeschaut habe. Wenn man die Akten auswertet, fällt auf, dass die Vorarbeiten zum radikalen Erlass im Laufe des Jahres 1971 ganz und gar im Geist des Abhörurteils von 1970 stehen. Das zwar von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen worden war, sehr wohl aber in den Innenministerien. Alle Innenminister, auch diejenigen, die den sozialliberalen Parteien angehörten, machten sich die offensiv staatsgläubige Auslegung der streitbaren Demokratie zu eigen. Alle hegten ein fast naives Vertrauen in den Verfassungsschutz und die anderen Institutionen des Rechtsstaates, dass diese in der Lage sein würden, die Demokratie effektiv und rechtsstaatlich zu schützen. Die bekannteste Folge dieses allzu großen Vertrauens war, dass der Radikalerlass durch die sogenannte Regelanfrage beim Verfassungsschutz ergänzt wurde. Diese Regelanfrage war der eigentliche sicherheitspolitische Paradigmenwechsel von 1972. Denn eine solche Anfrage hat es bislang nur für sicherheitsrelevante Bereiche gegeben, also etwa für Personen, die mit Geheimakten zu tun hatten oder Polizeipräsidenten, you name it. Nun legte die Innenministerkonferenz im April 1972 ohne öffentliche Debatte fest, dass bei allen Bewerbungen für den öffentlichen Dienst eine Anfrage an den Inlandsgeheimdienst zu richten sei, ob verwertbare Erkenntnisse über die Person vorlagen. Auf diese Weise wurde der gesamte öffentliche Dienst gleichsam zum Sicherheitsbereich erklärt. Dies war im internationalen Vergleich außergewöhnlich, um es vorsichtig auszudrücken. Und auch in der Geschichte der Bundesrepublik war es etwas Neues. Zwar hat es im September 1950 den sogenannten Adenauer-Erlass gegeben. Dieser legte dem Radikalerlass nicht unähnlich das bestehende öffentliche Dienstrecht so aus, dass Mitgliedern der KPD und ihrer Vorfeldorganisation ebenso der Zugang zum Staatsdienst versperrt werden sollte wie Mitgliedern der rechtsextremen SAP. Aber eine breit angelegte Regelanfrage, die sicherstellen sollte, dass auch wirklich niemand durch die Maschen schlüpfte, gab es 1950 nicht. Der massive Ausbau der Ämter passierte erst später, in den vermeintlich so liberalen späten 60er und 70er Jahren. Allein zwischen 1973 und 1978 wurden 1,3 Millionen Regelanfragen an die Ämter für Verfassungsschutz gestellt. Also insgesamt waren es viel mehr, aber ich nehme jetzt einfach die Zahl, weil die gesichert ist. Rund 15.000 Mal leitete der Geheimdienst Erkenntnisse an die einstellenden Behörden weiter. Diese 15.000 Erkenntnisse führten in 5 Jahren zu knapp 1.000 Ablehnungen. Betroffen waren zunächst vor allem Mitglieder der DKP und ihrer Vorfeldorganisation, die politisch und finanziell von der SED abhängen. Mit der Zeit gerieten aber auch immer mehr Personen aus dem Umfeld neulinker Parteien und Organisationen ins Netz der Verfassungsschützer. Insgesamt wurden zwischen 1.000 und 2.000 Personen rechtskräftig am Zugang zum Staatsdienst gehindert oder, was in den 80er Jahren vermehrt vorkam, aus dem öffentlichen Dienstverhältnis entlassen, also als Beamter oder Beamtin entlassen. Wenn bisweilen von bis zu 10.000 Berufsverbotsfällen die Rede ist, ist das einerseits übertrieben, denn nicht wenige derjenigen, die zunächst einen Ablehnungsbescheid bekamen, schafften es mit der Zeit durch viel Beharrlichkeit und Protest doch noch in den öffentlichen Dienst. Andererseits erscheint es durchaus nachvollziehbar, auch solche Personen zu den Betroffenen des Erlasses zu zählen, also hier zum Beispiel, die nur einige Monate oder Jahre lang als Extremisten gehalten und am Ende dann doch noch in den Staatsdienst kamen. Also von daher macht die Zahl, die höher ist als 2000, durchaus Sinn. Oder solche, die nur eine oder mehrere jener politischen Anhörungen über sich ergehen lassen mussten, über die sogar der bekannte Extremismusforscher Eckhard Jesse schreibt, in seiner Habilitation über den radikalen Erlass übrigens, dass sie in gewisser Weise inquisitorischer Natur war. Also Eckhard Jesse schreibt über die Anhörungen in den 70er Jahren, dass sie in gewisser Weise inquisitorischer Natur waren. Das können Sie aufschreiben und zitieren. Die Habil ist leider nicht veröffentlicht worden, kann man aber in Chemnitz einsehen bei Ihnen. Genau. All dies ist im Einzelnen noch nicht erforscht, sollte es aber werden. Also ich habe mir sozusagen die Vogelperspektive stark angeguckt, also Willy Brandt und die Minister und die Innenminister und so, aber sozusagen die untere Perspektive dieser Anhörung, ja, die betroffenen Perspektive ist noch relativ unerforscht. Denn der Eindruck, der sich mir aufdrängte bei der Lektüre von Anhörungsprotokollen oder in Gesprächen mit Zeitzeugen, ist der, dass sich der Rechtsstaat hier wahrlich nicht immer dem Geist des Grundgesetzes entsprechend verhielt. Vorsichtig ausgedrückt. Dass dies ausgerechnet, ja, ich habe so verschiedene Adressaten im Kopf und jetzt dass dies ausgerechnet in einer Maßnahme passierte, die dazu dienen sollte, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen, hat seinerzeit viel Schaden angerichtet. Das muss ich ja natürlich nicht extra sagen. Aber okay. Problematisch erscheint auch, jetzt kommen wir zurück zu den Quellen, dass dieser Effekt, der Einschüchterungseffekt, zumindest von einigen Verfassungsschützern, jetzt bin ich auch wieder sehr vorsichtig, weil ich dafür jetzt eine wichtige Quelle nur habe, zumindest von einigen Verfassungsschützern gewollt war. Der Leiter des Hamburger Landesamts für Verfassungsschutz, Hans-Josef Horchem, ein Sozialdemokrat, der einer Arbeitsgruppe angehörte, die den Erlass 1971 vorbereitete, schrieb 1971 in einem internen Bericht, die politische Wirksamkeit von Abwehrmaßnahmen im öffentlichen Dienst sei nicht an der perfektionistischen Erfassung sämtlicher Anhänger radikaler Organisationen zu messen, sondern an der Signalwirkung, die ein entschlossener Kurs der politischen Führungsinstanzen auf alle diejenigen hat, die sich schon mit der Mentalreservation umgehen, nach ihrer Einstellung in den öffentlichen Dienst dem kommunistischen Weg zu folgen. Sowas findet man leider in den Quellen selten, weil die Leute sind auch nicht blöd, schreiben das eigentlich nicht auf, aber hier hat man es mal. Zudem würde ein solcher Kurs, weiter das Zitat, bei den Anhängern der Neuen Linken im Ergebnis die Position der integrationsbereiten Kräfte stärken, was wohl auch mit Blick auf die Jusos formuliert war. Und insofern bemerkenswert ist, als Horchem scheinbar davon ausging, dass der Einschüchterungseffekt vom radikalen Erlass größer sein würde als Solidarisierungs- und Radikalisierungseffekte. Letztere gab es bekanntlich auch. Eine wie auch immer geartete Bedrohung von rechts spielte bei den internen Planungen auf der Ebene der Innenressorts zu keinem Zeitpunkt irgendeine Rolle. Das kann man auch schön sehen, also weil ja immer gesagt wird, dass es gegen beide geht und die Praxis war dann auch durchaus auch zum Teil gegen beide, aber in der Entstehung hat das mit der rechten Gefahr natürlich gar nichts zu tun gehabt. Die Folge war, dass es in den 1970er und 80er Jahren immer wieder Berichte über Rechtsradikale gab, die nicht nur im öffentlichen Dienst waren, sondern auch durchaus verantwortungsvolle Posten innehatten, etwa in Schulbehörden. Es gab zwar einige Versuche, Rechtsradikale wegen mangelnder Gewähr der Verfassungstreue abzulehnen, aber, so mein Eindruck, diese Versuche scheiterten allesamt, wirklich allesamt, im Laufe des Instanzenweges. Genauso wenig wie die Ministerialbeamten in den Innenressorts waren die Gerichte davon zu überzeugen, dass die NPD oder ähnliche Gruppierung eine ähnlich gefährliche Partei war wie die DKP oder andere linksradikale Gruppen. Diese massive Ungleichbehandlung von links und rechts wirkte sich verheerend aus, jetzt Demokratie praktisch gesprochen. Nicht nur bei den erlasskritischen Linken, sondern vor allem auch im Ausland. Zusätzlich verschärft wurde der Effekt dadurch, dass einige Schlüsselstellungen der streitbaren Demokratie auch in den 70er Jahren noch mit Personen besetzt waren, die selbst an den Verfolgungsmaßnahmen des Dritten Reiches mitgewirkt hatten. Hubert Schrübers, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, war, als der radikalen Erlass verabschiedet wurde, war als Ankläger in Staatsschutzverfahren an NS-Unrecht beteiligt. Willi Geiger, der Bundesverfassungsrichter, der das Abhörurteil von 1970 und 1975, ein wichtiges Urteil zum radikalen Erlass, entscheidend prägte, also wirklich, das war die Schlüsselperson da beim Bundesverfassungsgericht dieser Zeit, hat als Doktorand zum Volk, Zitat, volksschädigenden und kulturzersetzenden Einfluss der jüdischen Rasse auf dem Gebiet der Presse gearbeitet und Berufsverbote für jüdische Journalisten gutgeheißen. Später war er als Staatsanwalt an mindestens fünf Todesurteilen für Nichtigkeitsdelikte beteiligt gewesen. Edmond de Chapeau-Rouge, Berichterstatter des entscheidenden Bundesverwaltungsgerichtsurteils, das war noch wichtiger als des Verfassungsgerichtsurteils, zum radikalen Erlass, hatte als Beisitzer an einem Rassenschande-Urteil mitgewirkt. Der zweite Berichterstatter, Rudolf Weber-Lorch, war im Krieg unter anderem Chef des Amts für Verwaltung und Recht beim höheren SS- und Polizeiführer in Norwegen gewesen. Unter anderem, also es gibt da noch weitere Sachen, die man nennen könnte. Beide, de Chapeau-Rouge und Weber-Lorch, hatten in den 60er Jahren in sogenannten 131er-Verfahren ehemaligen Gestapo-Angehörigen den Weg zurück in den Staatsdienst geebnet. Nun urteilten sie, dass der Staat schon bei kleinen Zweifeln an der Verfassungstreue linker Bewerberinnen und Bewerbern diese nicht nur ablehnen dürfe, sondern müsse, wenn er rechtsstaatlich handeln wolle. Das sind jetzt nur vier Beispiele, wer etwas gräbt, findet viel mehr, auch in den 70er Jahren. Ich erwähne diese Beispiele nicht, um mich darüber zu empören, obwohl mich das natürlich auch empört, sondern damit Sie einen Eindruck von dem mentalen Gepäck der Leute bekommen, die in den 70er Jahren konkret ausbuchstabierten, was Demokratie, was Sicherheit bedeutete oder eben Extremismus oder Verfassungsfeindlichkeit. Im Fall von Willi Geiger bildeten sie sogar den Nachwuchs aus. Also das vergisst man dann leichter. Die Leute waren ja dann nicht irgendwann tot und dann war Schluss, sondern die schrieben Texte, die gelesen und zitiert wurden und die unterrichteten auch. Also Willi Geiger hat in Speyer junge Verwaltungsbeamte unterrichtet. Und natürlich kein nationalsozialistisches Recht, aber das war weiterhin noch entsprechend geprägt. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Staat gewisse Schwierigkeiten hatte, auch sich selbst als potenzielle Bedrohung wahrzunehmen. Also das, was die Verfassungsrichter im Minderurteil von 1970 gehofft hatten, dass der Staat das realisiert. Aber auch die radikale Rechte wurde kaum als Bedrohung wahrgenommen. Das verwundert auch wenig bei dem mentalen Gepäck. Als 1967 1200 NPD-Mitglieder im öffentlichen Dienst gezählt wurden, also eine Zahl, die in etwa mit der Zahl der DKP-Mitglieder im Staatsdienst der frühen 70er Jahre vergleichbar ist, blieben die Innenminister und Regierungschefs untätig. Und dies, obwohl die NPD nicht nur in Polizei und Bundeswehr, sondern auch in Schulen und in Universitäten präsent war. Als der damalige Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Werner Kuhlmann, guter Mann, 1967 ein härteres Vorgehen gegen die NPD forderte, kam vom Bundesinnenministerium die Antwort, dass dem Staat leider die Hände gebunden seien. Auch für extreme Parteien gelte in der Bundesrepublik das sogenannte Parteienprivileg. Das heißt, Parteien und ihre Mitglieder seien vor politischer Diskriminierung geschützt, solange die Partei nicht verboten sei. 1967 NPD im öffentlichen Dienst. Wie konnte es sein, dass dieses Parteienprivileg 5 Jahre später, also beim radikalen Erlass, nicht mehr galt oder nicht mehr gelten sollte? Das war dann weiterhin noch umstritten. Das hat sich dann mit der Zeit immer mehr wegentwickelt. Eine erste Antwort habe ich gegeben. Das Bundesverfassungsgericht leitete mit dem Abhörurteil von 1970 unter Willi Geiger eine autoritäre Wende in seiner Rechtsprechung zur streitbaren Demokratie ein. Die ist aber nur die erste Vorgeschichte von insgesamt 3. Neben dieser an der verfassungsrechtlichen Perspektive interessierten Deutung des radikalen Erlasses gibt es eine eher parteipolitisch argumentierende, die aber auch relevant ist natürlich. Der Erlass kann auch als eine Folge des immensen politischen Drucks interpretiert werden, der 1972 auf der sozialliberalen Bundesregierung lastete. SPD und FDP hatten die Wahlen 1969 sehr knapp gewonnen, das heißt ihre Mehrheit im Bundestag war dünn. Das politische Hauptthema in den Jahren 1970, 71 bis 72, also in der Zeit unmittelbar vor dem Erlass, war die sogenannte Neue Ostpolitik. Neue Verträge mit der Sowjetunion, Polen, CSSR und vor allem die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der DDR. Diese Neue Ostpolitik wurde von der CDU-CSU heftig bekämpft. Zum Teil sogar als verfassungswidrig angesehen. Ein wichtiger Aspekt dieses Kampfes war, dass der SPD unterstellt wurde, sie wolle sich nicht nur außenpolitisch öffnen, zur DDR hin, zu den sozialistischen Ländern hin, sondern ziele auch innenpolitisch auf eine Kooperation mit den Kommunisten ab. Dieser Vorwurf war mit Blick auf die SPD-Parteiführung natürlich haltlos. Er war aber nicht ganz so an den Haaren herbeigezogen, da Teile der Jusos, also der SPD-Jugendorganisation, damals in der Tat für eine Zusammenarbeit mit der DKP und ihren Umweltorganisationen eintraten. In diesem Kontext war der Radikalerlass ein klares Zeichen, gerichtet ebenso sehr an Kritiker aus der CDU-CSU wie an den eigenen linken Parteinachwuchs. Die Jusos zeigten für eine solche Haltung wenig Verständnis. Sie hatten Sozialdemokraten wie Brand vertraut, die seit Ende der 1960er Jahre dafür warben, dass die links politisierten jungen Leute aus der 68er Generation ihr Kreuz bei der SPD machten oder in die Partei eintraten. Sie hatten insbesondere Brands Ankündigung im Ohr, sie wissen, was jetzt kommt, seine Regierung wolle mehr Demokratie wagen. Genau. Das war dann davor, genau. Wenn Brandt nun eine klare Linie zwischen SPD, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt, also können wir natürlich gerne in der Diskussion über die Notstandsgesetze sprechen. Wenn Brandt nun eine klare Gesetze zwischen SPD und DKP-Umfeld zog, war dies für sie keine Verteidigung der Demokratie, sondern das Gegenteil. Klar. Man muss sich vergegenwärtigen, dass in Frankreich und anderen westeuropäischen Ländern die sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien zur selben Zeit Bündnisse anstrebten. Auch aus dem Elan heraus, die 68er-Protestbewegung gebracht hatten. Der Erlass von 1972 erschien aus dieser Perspektive klar als Abkehr vom Westen nach einer Phase der intensiven Liberalisierung und Demokratisierung in den 60er Jahren. Es stimmt wohl, dass Willy Brandt den radikalen Erlass nicht etwa deshalb jahrelang mittrug, weil er in den jungen Linken eine Gefahr für die Demokratie erblickte. Er trug ihn aus taktischen Gründen mit, um Druck von der SPD zu nehmen. Dieser Punkt scheint mir auch wichtig für die Rehabilitierungsfrage zu sein. Denn wenn jemand wie Brandt, der heute, vielleicht nicht hier in dem Raum, aber sonst parteiübergreifend als einer der Gründerväter der unserer Demokratie respektiert wird, den Erlass 1976 ausdrücklich als einen Fehler bezeichnete, den er selber begangen hatte, so war das nicht einfach so dahergesagt. Ich weiß, man kann sich natürlich viel über ihn ärgern, aber ich glaube, dieses Fehlereingeständnis ist schon wichtig. Es sollte meines Erachtens sehr ernst genommen werden. Welcher Politiker gibt schon Fehler öffentlich zu, noch dazu in einem so heiklen Bereich wie der inneren Sicherheit? Gustav Heinemann hat sich ja entsprechend geäußert. Unter den Tisch fällt bei der parteitaktischen Deutung des radikalen Erlasses freilich, dass es auch und gerade in der SPD und der FDP viele, viele gab, die voll und ganz hinter dem Erlass standen und ihn letztlich auch herbeigeführt haben, ohne dass der Druck der CDU-CSU dabei eine große Rolle gespielt hätte. Neben dem Verfassungsschützer Horchem, den ich bereits genannt habe, seien hier beispielhaft nur die SPD-Politiker Kurt Neubauer und Heinz Runau genannt, die 1972 Innensenatoren in Berlin und Hamburg waren, aber natürlich auch Hans-Dietrich Genscher, der bis 1975 amtierende Bundesinnenminister. Bei diesen Politikern handelt es sich um Angehörige der sogenannten HJ-Generation, die ihr Leben lang überzeugte Antikommunisten gewesen waren, zunächst im Dritten Reich, dann im Kontext von Demokratie und Kalten Krieg. Bei Genscher kam zusätzlich die Erfahrung der DDR hinzu, aus der er 1952 übersiedelte. Ehemalige Hitlerjungen gehörten zu den treibenden sozialliberalen Kräften, die seit 1969 den Ausbau der inneren Sicherheitsarchitektur vorantrieben. Zunächst nur gegen gewöhnliche Kriminalität, später dann auch gegen Radikale im öffentlichen Dienst. Und natürlich den Terrorismus der RAF. Von den Unionsparteien wurden diese drei Sicherheitspolitiker nicht wirklich getrieben, sondern unterstützt. Warum legten Genscher, Neubauer und Runau so viel Wert auf Themen der inneren Sicherheit? Zum einen lässt sich bei ihnen eine Vorstellung von streitbarer Demokratie ausmachen, wie sie auch für das Abhörurteil charakteristisch war. Die Überzeugung nämlich, dass Demokratie am besten dadurch geschützt wird, dass linke Extremisten möglichst offensiv bekämpft werden. Das große Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, dass die ihren Job schon gut machen werden. Zum anderen waren Genscher, Neubauer und Runau, genau wie ihre Kollegen von der CDU-CSU, fest überzeugt, dass der demokratische Staat unbedingt Stärke gegen die radikale Linke zeigen müsse, wenn er in den Augen der Bevölkerungsmehrheit nicht an Legitimität verlieren wollte. Im Blick hatten sie dabei also nicht nur ihre eigenen Wählerinnen und Wähler, von denen es in Umfragen tatsächlich immer wieder hieß, dass sie das harte Vorgehen mehrheitlich gut hießen. Sie gingen auch davon aus, dass insbesondere Angehörige der Sicherheitsbehörden bei zu viel Toleranz gegenüber den Linken nicht mehr kooperieren würden. Also man schlug auf die Linke, um die Rechte in Zaum zu halten. Womit wir bei der dritten Vorgeschichte wären. Diese dritte Vorgeschichte lautet, dass der Radikalenerlass Antwort des Staates auf den langen Marsch durch die Institutionen war. Dieser Deutung zufolge bestand 1972 die Gefahr, dass die Neue Linke, wenn sie erst einmal an den Universitäten und Schulen die Macht übernommen habe, eine Systemveränderung durchführen würde, hin zu einem wie auch immer gearteten Kommunismus. Wichtiger Stichwortgeber hier war Helmut Czelski. 1972 einer der bedeutenden Soziologen der Republik. Czelskis kleines Buch über die Systemüberwindung wurde nicht nur von Intellektuellen wie Hermann Lübbe begeistert aufgefangen, sondern auch und gerade in der sozialliberalen Bundesregierung. Verteidigungsminister Helmut Schmidt ließ den Text in der Bundeswehrzeitschrift abdrucken, prominent. Innenminister Hans-Dietrich Genscher nahm ihn im Februar 1972 in den Verfassungsschutzbericht seines Ministeriums auf. Czelskis Essay, ich sage jetzt nichts über Czelskis NS-Belastung, das können Sie sich nachgoogeln, aber Czelskis Essay, der im Ganzen sehr vage blieb und kaum konkrete Akteure benannte, liefert im Dezember 1971 sozusagen den pseudosoziologischen Unterbau für das Abhörurteil des Bundesverfassungsgerichts. Czelski, der einst ein begeisterter Hitler-Anhänger gewesen war, diagnostizierte 1971, dass die bundesdeutsche Demokratie zum einen deshalb in großer Gefahr schwebe, weil der politische Linksruck der 60er Jahre von einer generationellen Dynamik getragen werde. Zum anderen, weil die jungen Revolutionäre so täten, als ginge es ihnen nicht um die kommunistische Diktatur in Wirklichkeit, sondern um Demokratisierung. Ja, die tun nur so. Die wollen eigentlich den Kommunismus, aber sagen, sie wollen Demokratie. Dabei nutzten junge Systemüberwinder geschickt die Freiheitsrechte, die Demokratie biete. Besonders eindrücklich funktioniere dies schon an Schulen und Universitäten gebiete, man ihnen aber keinen Einhalt, folgten bald Polizei und das Militär, wo wir gesehen haben, wo alles voll mit NPD-Leuten war. Ne? Der Staat müsse deshalb den Anfängen wehren, wenn er nicht den Weg in den Abgrund gehen wolle, wie einst die Weimarer Republik. Wie gesagt, Czelski war 1933 begeisterter Hitler-Anhänger, ne? Klar. Nun ist es für einen Historiker im Rückblick natürlich immer leicht festzustellen, wie falsch die Zeitgenossen mit ihren Zukunftsprognosen waren. Aber der Fall Czelski scheint mir doch besonders krass zu sein. Schließlich haben wir es hier mit einem Soziologen zu tun, der sonst durchaus empirisch zu arbeiten wusste. In diesem Fall jedoch kam Czelski ohne Fußnoten und fast ohne Empirie aus. Man findet bei ihm keine Zahlen über Mitglieder und Anhänger der von ihm als brandgefährlich bezeichneten Gruppen, was vielleicht auch dadurch zu erklären ist, dass die Ämter für Verfassungsschutz, die über dieses Zahlmaterial verfügten, stets versicherten, dass die radikale Linke viel zu schwach und zersplittert sei, als dass eine akute Gefahr von ihr ausging. Also steht ja in den Verfassungsschutzberichten immer drin. Man findet bei ihm aber auch natürlich auch keine Zahlen über Universitäten und Fakultäten, an denen Konservative auch in den 1970er Jahren noch tonangebend waren. Oder über die Wahlen, bei denen regelmäßig über 90% für die etablierten demokratischen Parteien stimmten. Also ein massiver Zustrom für die etablierten Parteien war. Aber die interessanteste Frage ist im Bereich der inneren Sicherheit ja ohnehin nicht nur, ob eine Gefahrenanalyse jetzt korrekt ist, sondern warum die Leute glaubten, obwohl gewichtige Argumente dagegen sprechen. Ein wichtiger Grund ist zweifelsohne, dass die gesellschaftliche Entwicklung in den 60er Jahren ja tatsächlich so rasant verlief, dass man es als Angehöriger des Establishments schon mit der Angst zu tun bekommen konnte, genauso wie es viele junge Linke gab, denen die Revolution zum Greifen nahe schien. Dies ist ein Aspekt, der auch auf andere Gesellschaften des Westens zutrifft. Eine deutsche Besonderheit war die Existenz der DDR, klar. Die Bundesrepublik grenzte direkt an einen kommunistischen Staat und noch dazu an einen, in dem die gleiche Sprache gesprochen wurde. Daher war in Westdeutschland nicht nur die Angst vor Unterwanderung besonders groß, sondern auch das Bedürfnis, den, die einer SED-orientierten Partei oder Organisation angehörten, zuzurufen, geh doch rüber, wenn es euch hier nicht passt. Dieser Halt, also man warb nicht um die Leute und sagte, ja, du bist jetzt linksradikal, komm doch wieder in den demokratischen Schoß, sondern nee, geh rüber. Also werben tut man immer nur um die Rechtsradikalen, ja. Diese Haltung, geh doch rüber, spielte zweifelsohne eine immens wichtige Rolle. Nicht nur, weil die politischen Zugangsbedingungen zum Staatsdienst der DDR nun um Vielfaches strenger waren als die in der Bundesrepublik, sondern auch, weil ein derart ausbürgernder Antikommunismus sozusagen in Westdeutschland lange als Ausweis einer durchaus demokratischen Haltung gegolten hatte. Demokratisch sein und Kommunisten gegenüber tolerant oder gar kooperationsbereit schloss sich für viele gegenseitig aus. Allein die Zeiten hatten sich gewandelt. Das ist aus dem Stern, das sind 3 Berufsverbotsbetroffene. Die jungen Leute, denen man in den 70er Jahren geh doch rüber entgegenrief, waren im Westen aufgewachsen, hatten ihre Familie, Freunde und Kinder hier. Sie mochten sich in einer Partei engagieren, deren Vorbild die DDR oder das maoistische China war. Sie waren aber doch Kinder der Bundesrepublik. So hat es der deutsch-französische Intellektuelle Alfred Grosser einmal auf den Punkt gebracht. Grosser wunderte sich darüber, warum es den Westdeutschen so schwer fiel, das linke Engagement der jungen Leute als ein Ergebnis der Verhältnisse in Westdeutschland anzuerkennen und entsprechend zu behandeln. Stattdessen werde das Problem externalisiert, indem man hinter jedem eine fremde Macht witterte. Ich finde, Alfred Grosser verwendet hier ein gutes Argument. Antikommunismus an sich ist vollkommen in Ordnung. Also als Haltung kann man ja machen. Nur sollte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Eben dies wurde beim Radikalerlass gleich in mehrfacher Hinsicht getan. Gezielt wurde in erster Linie auf Kommunisten. Getroffen wurde vor allem die Demokratie. Angefangen bei dem Geburtsfehler, dass die Bundesrepublik den ganzen Staatsdienst gleichsam zum Sicherheitsbereich erklärte, anstatt wie andere westliche Länder nach 1968 die Möglichkeiten des Disziplinarrechts zu vertrauen, also die radikalen Linken erst dann rauszuwerfen, wenn sie im Dienst agitierten oder ähnliches. Problematisch war zweitens, dass stets behauptet wurde, dass der Erlass richte sich auch gegen die radikale Rechte. Praktisch fehlte für ein Vorgehen gegen rechts jedoch der politische Wille und das Problembewusstseins. Hinzu kam drittens, dass ausgerechnet die Linken, die den Staatsdienst wollten, eine vergleichsweise gute Vorstellung davon hatten, wie reibungslos die Wiederverwendung ehemaliger NS-Funktionseliten nach 1959 verlaufen war. Gerade in die Institutionen der inneren und äußeren Sicherheit. Wie viele Studien über die Bundeswehr, das BKA, den BND und den Verfassungsschutz heute zeigen. Der Auschwitz-überlebende Jean Amery hat mit Blick auf die massenhafte Wiederverwendung der Altnazis Treffen vom kurzen Marsch durch die Institutionen gesprochen. Gerade auch vor diesem Hintergrund finde ich es viertens problematisch, wenn etwa Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, heute sein eigenes Berufsverbot als K-Gruppenangehöriger gutheißt. So jemand kann doch nicht in den Staatsdienst, hat er unlängst gesagt. Fakt ist, dass der öffentliche Dienst voll von Leuten war, die da eigentlich nicht sein soll. Zehntausende Altnazis, tausende Neonazis und nach 68 auch einige tausend Kommunistinnen unterschiedlicher Couleur. Die negativen Auswirkungen, die Gegenwart der alten Nazis im Staatsapparat hatte, werden gerade erst aufgearbeitet. Über die Folgen der Neonazi-Präsenz dort wissen wir noch sehr, sehr wenig. Die Geschichte des Langmarsches durch die Institutionen ist jedoch schon relativ gut erforscht und der Tenor lautet, dass die jungen Linken bei allen Auswüchsen und Peinlichkeiten unter dem Strich nicht unwesentlich zur Demokratisierung und Liberalisierung der Bundesrepublik beigetragen haben.
Herzlichen Dank für den Vortrag.
Vielen Dank, Herr Dominik.
Nun machen wir weiter mit drei anderen Perspektiven und ich möchte bitten, Silvia Gingold, Karin Scharnberger und Jutta Rübke mit meinem Geschäftsführer Jürgen Schmidt das Gespräch zu beginnen.